I shall leave you as you left me, as you left her, marooned for all eternity in the center of a dead planet. Buried alive. Buried alive.
Liebe Zuhörer und liebe
Zuhörerin,
herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang.
Das ist korrekt.
Richtig.
Ich sage auch Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder dass ihr den Stream abonniert habt und euer Podcatcher unseren Podcast eingefangen hat oder wie auch immer ihr an uns gelangt seid. Ist schön, dass ihr überhaupt da seid.
Heute gibt es ein paar Änderungen in dieser Folge.
Ist quasi
gibt's ein Special. Ein Special, ja.
Aber da wir gerade beim Thema Hörer waren, ich habe mich zwei...
Mensch, lass mich doch auch mal was sagen.
Nee, du darfst doch gleich reden, bis dir die Zunge abfällt.
Ich habe nichts gesagt.
Wir hatten ja am Ende der letzten Folge dazu aufgerufen, dass man uns bewertet und kommentiert und rezensiert bei iTunes und Co. Und ein Hörer, der dem Aufruf gefolgt ist, einer unserer ersten Hörer offensichtlich, das war die Person mit Namen Xunix.
Xunix!
Und über deine Rezension, lieber Xunix oder liebe Xunix, haben wir uns unglaublich gefreut.
Yay!
Wir haben quasi den ganzen Tag, als wir das gelesen haben, nur gefeiert. Vielen Dank dafür.
Und wir geben dir recht, natürlich retten wir Robben, Kinder und die Welt. Danke! Wenigstens einer, der es erkennt.
Ja, wenn ihr auch so viel Fame erfahren wollt wie Xunix, dann könnt ihr uns ja auch bewerten. Und
jetzt lass mich doch auch mal was sagen.
Ja,
ist aber unhöflich. Heute, liebe Zuhörer, ich meine in dieser Folge...
Paula ist heute nicht auf Alkohol, deswegen ist sie doppelt albern.
Sind wir zu dritt. Unser Special Guest heute ist Kermit der Frosch. Hallo!
Oh mein Gott.
Schönen guten Abend.
Vielleicht hat sie gerade irgendwas eingeschmissen.
Hallo Kermit, schön, dass du es hierher geschafft hast. Die zweite Besonderheit ist, dass wir das Konzept für diese Folge leider über den Haufen werfen mussten, denn ich bin auf Antibiotika und darf deswegen keinen Alkohol trinken. Und deswegen mache ich das auch nicht. Trinke stattdessen alkoholfreies Bier.
Und jetzt hört ihr mal, wie Paula ist, wenn sie nüchtern ist.
Wieso? Mir erschien sie immer ganz normal. Siehste, Kermit mal auch, alles in Ordnung.
Ich weiß nicht, ob wir uns da nicht in urheberrechtliche Probleme hineinbegeben,
Wieso?
Wenn wir jetzt eine Kermit der Frosch-Parodie durchziehen willst.
Ich bin doch kein Frosch.
Achso, okay. Heißt nur zufällig Kermit.
Nein, weil meine Eltern mich so genannt haben.
Oh Mann. Ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Sendung.
Haha.
Die letzte Folge, da besprachen wir Breakfast Club. Und im Zuge dieser Folge. Ja, aber da wunderten wir uns, dass der Protagonist namens Bender, obwohl er zarte 16 ist, schon eine graue Strähne hatte. Was so ins Allgemeinbild passte, dass der Schauspieler halt wesentlich älter war. Und
was krieg ich zu trinken?
Über die Besetzung
wundert. Du darfst von meinem Beck's Blue nippen.
Und das haben wir irgendwie, das konnten wir uns nicht erklären. Und ein paar Tage später bin ich quasi zufällig über die Antwort gestolpert. Und es liegt natürlich auf der Hand. Die Grausträhne, das ist ein Zitat. Und zwar einer der größten Rebellen der Literaturgeschichte, Holden Caulfield, der Protagonist aus Der Fänger im Roggen, ist seines Zeichens 17 Jahre alt und hat auch schon eine graue Strähne. Und das wird natürlich da zitiert in
The Breakfast Club, wenn sie
also
da...
Also ich habe das schon gewusst.
Ja, das ist schön, Paula.
Kermit.
Wenn in Breakfast Club der größte Rebell des Films, Bender, eben graue Haare hat, dann ist das natürlich ein Zitat. Über welchen Film sprechen wir denn heute, Paula?
Kermit, erzähl du doch mal was. Ja, gerne. Heute sprechen wir über...
Ich glaube, ich brauche sehr viel Alkohol in dieser Folge.
Wir sprechen über den neuesten Star Trek. Der bis vor kurzem im Kino lief. Er heißt Into Darkness.
Ihr müsst wissen...
Ich durfte leider nicht rein, denn Frösche waren zur Vorstellung nicht zugelassen.
Ihr müsst wissen, dass Paula ihre Stimme ganz schrecklich findet und jetzt meint, wenn sie wie ein Frosch spricht, dass es dann besser wird.
Du bist so unhöflich zu Kermit, ihn einfach zu ignorieren.
Whatever.
Ich mag dich auch nicht, Daniel.
Oder wie bei Friends immer auf Phoebe geantwortet wird. Anyway. im Gegensatz zu unserer sonstigen Marschroute, dass wir zu später Stunde über alte Filme sprechen, sprechen wir mal über einen neuen Film. Aber
zu früher Stunde.
Ja, es geht so nicht. Haben wir schon wieder halb
es
10.
Es ist ja noch hell.
Ja, aber es ist ja auch Sonne. Naja, aber wir sprechen spät über diesen neuen Film, weil alle anderen haben schon drüber geredet. Von daher bleiben wir uns auch wieder treu. Und zwar sprechen wir über... Hast du schon gesagt,
habe ich schon, hat Kermit gesagt. Du hast wohl nicht zugehört.
Nee.
Also wir haben ja jetzt aber auch über alle... Also alle Filme, die wir besprochen haben, wurden ja schon von anderen besprochen.
Ach so, nee, aber ich höre ja durchaus viele Filmpodcasts. Und da ist das halt wirklich durchgekaut worden in allen möglichen Podcasts.
Ja, wunderbar.
Ne, aber deswegen habe ich mir für diese Folge auch was anderes ausgedacht.
Genau, deswegen haben wir nämlich auch einen Gast.
Ja, aber der Gast, während der Gast Paulas Gast ist, habe ich mir das Konzept überlegt, dass ich die, ich werde nicht so viel über die Hintergründe des Films, da gibt es eigentlich viele Sachen, die man auch zur Produktion sagen könnte. Der Regisseur ist ziemlich spannend, J.J. Abrams. Aber ich will mich eigentlich nur auf die Referenzen ans Star Trek-Universum beschränken. Und zwar habe ich 25 Referenzen ausgemacht und du bist im falschen Universum gerade mit deiner Energie. Aber macht nichts, J.J. Abrams dreht ja Star Wars jetzt. Ab 2015 soll da Episode 7 erscheinen.
Ja, das hat mich ganz verwirrt, dass wir gerade diese Dudelmelodie von Captain Picard gehört haben.
Wir haben gerade so einen, verlinke ich im Blog, so aus dem Jahr 2006, so einen Clip 40 Jahre Star Trek angeschaut. Und wir sind ja jetzt dann schon bei 47 Jahren Star Trek. Und dem schönen Film Star Trek Into Darkness, wie ich schon sagte, sind mir, und es gibt sicherlich noch mehr, bei mir sind 25 Referenzen aufgefallen, respektive habe ich teilweise auch recherchiert. Die erste, die drin
ist
vorkommt...
Ist der Titel.
Ja?
Star Trek.
Ja, das ist ein Star Trek-Film. Das ist so gesehen auch schon eine Referenz. Aber ich meinte eher die oberste Direktive. Die Exposition dreht sich komplett um die oberste Direktive. Und das ist natürlich schon mal quasi eine Verbeugung vor dem ganzen Universum und ein Willkommen heißen an die ganzen Trekkies.
Nein, eigentlich ja nicht. Also das ist ja keine Referenz an das Universum, sondern das gehört ja nun mal, also das gehört zu Star Trek dazu. Das ist nun mal die oberste Direktive
das ist korrekt,
der
aber
Föderation und der Sternenflotte. Und die ist nun mal die Basis für jeden einzelnen Star Trek-Film.
Das ist korrekt.
Deswegen.
Ja, aber du musst sehen, wie J.J. Abrams 2009 an den Start gegangen ist, und zwar mit der Maxime, er wolle Star Trek von dem ganzen Ballast befreien.
Ja, was denn für Ballast?
Ja, die Star Trek war komplett am Boden. Die letzte Serie ist gefloppt, der letzte Spielfilm ist gefloppt, also die ganze Franchise, also es ist als Franchise aufgebaut, das ist die Marke, und das war am Ende so. Das war quasi, stand vor dem K.O. Und dann kamen sie halt auf die Idee, diesen Film zu drehen von dem jungen Spock und Kirk. und haben J.J. Abrams dafür gewonnen können. Und der sagte halt, er will Star Trek vom Ballast befreien. Und zwar diese ganzen festen Konventionen, die es halt in Star Trek gab, die möchte er halt aufbrechen. Und im 2009er Film hast du halt entsprechend viel weniger Referenzen, sondern es war ein schöner Film und er hatte natürlich auch seine Referenzen, aber es war vor allen Dingen ein sehr actionlastiges Weltraumspektakel mit beeindruckenden Bildern.
Aber das ist dieser Film doch auch.
Ja, natürlich. Das geht ja darum, dass er damit die neuen Fans einfangen will. Er will halt einen Blockbuster, einen zeitgemäßen schaffen und nicht mehr dieses ruhige, meditative Star Trek-Geschichte und so. Wenn du jetzt zum Beispiel den letzten Film vor Abrams anschaust, ja. Nemesis, so, die ganze Story basierte auf dem Konflikt mit den Romulanern. Wenn du nicht eh schon Star Trek geguckt hast, hast du das nicht verstanden, so.
Ja, das ist und, ja auch ein guter
Trek. Ja, genau. Und davon wollte er halt weg. Er wollte halt ein größeres Publikum einfangen. Mhm. Und wenn er dann halt jetzt den Film mit der ersten Direktive, also so einem, das ist das Prinzip der Nicht-Einmischung, das ist so ein Ur-Star Trek-Prinzip. Wenn er den Film damit beginnt, dann ist er halt quasi, macht er damit klar, hallo Trekkies, ich fange euch auch wieder ein. Ich bin zwar hier mit meinem Film, vertrete ich zwar den Ansatz, ich will ein breiteres Publikum gewinnen, aber ich habe euch nicht vergessen. Und deswegen diese Exposition, wo die oberste Direktive drin vorkommt.
Na gut. Die da übrigens missachtet wird.
Natürlich, sie wird aber auch fast immer missachtet.
Du hast noch gar nicht deinen Spoiler-Alarm gebracht.
Oh, scheiße, ja. Das stimmt, aber wir haben auch diesmal noch nicht gespoilert. Ja, aber es kommt jetzt gleich und deswegen sage ich es wie immer einmal und dann nie wieder. Wir sprechen hier zu später Stunde diesmal über einen neuen Film, aber wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir sprechen jedes schmutzige Detail durch. Und wenn ihr zu den Leuten gehört, die lieber nichts über einen Film wissen wollen, bevor sie ihn anschauen, dann könnt ihr genau jetzt ausschalten, denn jetzt werde ich den ersten großen Mega-Spoiler bringen und werde nicht weiter davor warnen.
Genau. Nicht vergessen, abschalten.
Der Film Into Darkness ist der zweite Film von J.J. Abrams, der zweite Film des Relaunchs von Star Trek und er ist eine einzige Hommage an Star Trek, den Nummer 2, den zweiten Kinofilm überhaupt von Star Trek, Der Zorn des Khan. Und da finden sich gleich 6 Referenzen drin. Das fängt schon auch an in der Exposition. In der ersten Szene dann, wenn Spock wird in den Krater eines Vulkans herabgelassen, um den... Der wird von so einem Shuttle abgeseilt.
Stimmt.
Und um ihn halt den Ausbruch zu verhindern und sie können ihn da eben nicht rausbeamen, weil sie halt die Enterprise nicht nah genug ranbringen können, ohne die erste Direktive zu brechen. Die oberste.
Mhm.
Wird aber auch die erste oft genannt.
Mach's sein.
Und Spock will sich dann halt opfern und Kirk ist damit gar nicht einverstanden. Die unterhalten sich immer über Kommunikatoren und Spock sagt dann "The needs of the many outweigh the needs of the few." Und dieser Satz ist einer der letzten Sätze, den Spock in Star Trek 2 Der Zorn des Khan sagt.
Was heißt das?
Ja, das ist quasi Utilitarismus, Bedürfnisse der vielen zählen mehr als die Bedürfnisse der wenigen. Die Referenz Nummer 3 ist dann nämlich auch gleich der große Widersacher in Star Trek Into Darkness. Das ist kein anderer als der bekannte Khan Noonien Singh aus dem Zorn des Khan.
Na klar.
Also wir haben es wieder mit dem gleichen Gegner zu tun, nur halt im Alternativuniversum. Denn wir haben ja in Star Trek, der hieß einfach nur Star Trek, genau, von 2009. Da wurde ja die Zeitlinie verändert. Das ist schon
so lange her. Was, die Zeitlinie wurde verändert?
Genau. Da kommt
warum eigentlich?
Romulaner ist irgendwie sauer und motzig und reist zurück in die Vergangenheit und sprengt Vulkan und deswegen verändert sich die Zeitlinie.
Aber deswegen gibt es auch zwei Spocks.
Genau. Der reist ja auch zurück, um dann Spock zu helfen.
Jetzt in dem Film.
Nee, und Kai, im ersten Film reist er zurück, um Kirk zu helfen, genau.
Kirk,
Kirk.
Kermit. Kirk.
Referenz Nummer 4. Der Khan trat das erste Mal in The Original Series auf in der Folge Space Seed. Und in jener Folge hat er 72 Crewmitglieder, die in Stasis, also eingefroren sind. Und diese 72 Crewmitglieder spielen auch eine ganz wichtige Rolle jetzt in
Into Darkness.
Into Darkness, nämlich Paula, welche?
Into Quarkness. Was? Ach so, ja, sie sind der Augapfel von Khan. Einerseits hat er sie als Torpedos getarnt. Und sie sollen. Nee, Quatsch.
Nee, das können die anderen haben.
Ja, nee, genau.
Das ist dieser.
Also, das sind die Crewmitglieder von Khan. Er möchte sie natürlich befreien, weil sie für ihn wie eine Familie sind und wie die besten Freunde. Und diese Fixiertheit darauf wird ihm zum Verhängnis.
Ja. Top.
Tipp.
Referenz Nummer 5. Star Trek, der Zorn des Khan, beginnt damit, dass Christy Alley die Enterprise in den Rand der neutralen Zone steuert. Und das ist die Schauspielerin, die in dem Film am Steuer sitzt.
Ah ja.
Und dort am Rand der neutralen Zone versagt der Warpkern und die Enterprise wird zerstört. Und dann stellt sich aber heraus, dass es eigentlich nur der berühmt-berüchtigte Kobayashi-Maru-Test. Willst du mal kurz erzählen, worum es sich beim Kobayashi-Maru-Test handelt?
Der Kobayashi-Maru-Test wird an der Sternenflottenakademie durchgeführt für junge, Anwärter für
Kommandopositionen.
Höhere Posten, ja. Indem sie sich beweisen müssen. Der Witz an diesem Test ist, dass er gar nicht bestanden werden kann. Das ist irgendwie eine ziemlich komplexe Situation, die gemeistert werden soll und die nicht gemeistert werden kann.
Dass halt man auf jeden Fall verliert und es darum geht, halt sich mit dem Verlieren auseinanderzusetzen. Und das wird halt zitiert in Star Trek Into Darkness, in dem die Enterprise am Rand der neutralen Zone strandet. Und der Warpkern am Ende versagt, aber diesmal ist es natürlich kein Kobayashi-Maru-Test, sondern sie hängen da wirklich fest.
Leider.
Und das Ganze endet dann in der Referenz Nummer 6, die eine Variation des Endes von der Zorn des Khan ist, wo sich in der Zorn des Khan opfert sich Spock, indem er den Warpkern repariert, der dann da auch kaputt ist. Und dadurch stirbt. Und diesmal ist es Kirk, der sich opfert und sie quasi spiegelverkehrt die ganze Szene durch die Sicherheitsglasscheibe spielen, wo sie sich eigentlich ihre Liebe gestehen. Mhm. Und das wird dann mit der Referenz Nummer 7 noch getoppt, dass in der Zorn des Khan James Kirk ausschreit. Und diesmal ist es Spock, der schreit Khan! Vor Wut.
Khan, ich hasse dich, genau.
Genau, dass der Freund gestorben ist.
Mhm. Ja, ich glaube, in dieser Version musste Kirk sich opfern, weil er ja so als der Loser-Captain dasteht. Zwischendurch wird ihm ja auch die Enterprise weggenommen. Mhm. Der baut ja mit seinem Draufgängertum immer nur Mist. Mhm. Er macht alles kaputt und Spock ist eben der als Vulkanier wahrscheinlich muss er auch so sein, der Vernünftige, ja.
Mhm.
Und Kirk muss also beweisen, was ihn auszeichnet und ihm dann die Qualität gibt, Kapitän zu sein, nämlich Mut und bedingungslose Loyalität und in diesem Fall dann eben auch, dass ihm seine Mannschaft wichtiger ist als er selbst. Weil, ja,
das macht ja das
Kind. Das Gegenteil wird ihm vorgeworfen, dass er ein selbstsüchtiger Draufgänger sei.
Bei der Folge der Retinauten, die sich mit Star Trek Into Darkness auseinandergesetzt hat, da war der Ralf von den Wikigeeks zu Gast und der hat eine super Theorie aufgestellt. Nämlich, dass das Leitthema des Films eigentlich das Scheitern ist. Und das nicht das Scheitern, sondern das Überfordertsein.
Ja.
Und das ist ziemlich clever, weil das stimmt wirklich. Jeder Charakter im Film wird eigentlich überfordert.
Ja, das war aber im ersten Teil, wenn ich mich nicht irre, ja auch so. Ich meine, klar, das sind ja auch alles Rekruten gewesen noch. Also ich meine, junge, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das ist, aber die haben ja halt bewiesen, dass sie irgendwas konnten, was ihnen gar nicht zugetraut wurde.
Ja, aber das ist diesmal noch ein bisschen stärker so halt dieses, also dass halt Kirk wird die Enterprise weggenommen, weil er sich da nicht dran hält. Spock ist überfordert, indem er das halt diese Solidaritätsgeschichte nicht rafft mit diesem seinem Bericht, den er schreibt da.
Ja.
Und die Freundin Uhura ist eh überfordert von Spock und seiner komischen, gefühllosen Art. Dann hast du hier den, wie heißt der, Chekhov, der halt da zum Chefingenieur gemacht wird.
Der ist aber
und
immer überfordert.
Ja, das ist halt seine Rolle, der süße Kleine. Naja, aber das zieht sich schon so durch. Ich finde das ziemlich gut. Das ist so das Leitthema des Films. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz wird weiter zitiert.
Also ich finde, das Leitthema ist eben das, was ich gerade meinte, ist mehr
was
so diese...
du gesagt hast.
Genau, was ich gesagt habe, nämlich die Freundschaft und das, die Bereitschaft, ja, sich eben für den anderen, sein Leben für den anderen zu geben oder die anderen, für die Mannschaft. Ja.
Natürlich, das stimmt. Das ist auch ein großer Aspekt.
Vielleicht beides. Alles.
Die Referenzen 8 und 9 habe ich hier in meinen Notizen mit der Zwischenüberschrift Kirk und die Frauen notiert.
Herzlichen Glückwunsch.
Nicht wahr? Nämlich, wir haben einen neuen Charakter an Bord der Enterprise, die Wissenschaftsoffizierin Carol Marcus.
Ja.
Und das ist auch eine alte Bekannte. In den Originalfilmen 2 und 3 spielt sie die Mutter von Kirks Sohn. Somit können wir uns da wohl noch auf eine amoröses Abenteuer zwischen den beiden einrichten.
Ja, ich hatte schon drauf gewartet und mich gewundert, dass es nicht kam in dem Film.
Ja, jetzt weißt du warum. Also es kommt noch. Die war aber unglaublich blass, die Rolle irgendwie.
Ja, fand ich auch. Also natürlich...
Das habe ich auch, das habe ich in der Kritik gelesen und da muss ich vollkommen zustimmen. Star Trek zeichnete sich immer dadurch aus, dass eben sie diese Utopie gepflegt haben von der extrem weiterentwickelten Gesellschaft, wo auch eine absolute Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen besteht. Und natürlich kann man da auch in den alten Filmen und Serien jede Menge Kritikpunkte finden.
In jeder Serie gibt es eine Frau in engen Kostümen.
Ja, natürlich. Das ist Hollywood quasi. Aber nichtsdestotrotz ist darauf, also da schließt halt J.J. Abrams überhaupt nicht an, sondern hat halt ein ganz klassisches Rollenbild. Und da sind die Männer, die halt da irgendwie die Action machen und die Frauen sind nur Beiwerk, so.
Das liegt aber vielleicht auch an der Originalserie.
Nee, das hat nichts mit der... Also dass es in Star Trek Into Darkness nicht eine Szene gibt, wo sich eine Frau mit einer anderen Frau unterhält, sondern sie reden immer nur mit Männern.
Mhm.
So, also das zeigt halt allein, dass halt irgendwie die Frauen überhaupt keine Rolle in dem Film spielen. Nur halt Uhura schmachtet da die ganze Zeit halt... ja.
Nee, die schmachtet Spock nicht an.
Sie ist sauer, weil Spock halt irgendwie halt, sie hat Beziehungsstress mit Spock und sie hat halt dann irgendwie einen Auftritt und den versaut sie, so. Als sie mit den Klingonen verhandeln soll.
Ja, aber sie ist ja sehr mutig und stark.
Ja, aber trotzdem versaut sie es also.
Er hat Pech.
Und Carol Marcus ist eben auch nicht wirklich eine. Also die hat gut, die löst wenigstens die Situation mit dem Torpedo.
Ja, sie sind halt intelligent, aber schwach.
Ja. Das Lustige aber ist, dass die Referenz Nummer 9 Janet Wallace ist, die in Into Darkness die Mutter von Carol spielt.
oder nicht spielt, sondern sie wird nur erwähnt, es sei ihre Mutter. Und Janet Wallace ist in der Originalserie auch eine der Errungenschaften von Kirk. Also da haben sie einfach den Namen nochmal als kleines Zitat reingebaut.
Okay.
Sonst wäre das ziemlich creepy, wenn er mit der Mutter und der Tochter...
Soll's geben.
Kommen wir zu den Klingonen. Die haben nämlich einen Auftritt.
Deswegen ja, und sind der sie war sehr enttäuschend. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber...
Referenz Nummer 10.
Aber Klingonen haben mir ja gar nicht gefallen. Ja? Mhm. So, jetzt darfst du wieder... Wollte ich nur mal sagen.
Warum haben denn dir die Klingonen nicht gefallen?
Weil sie zu kurz vorkamen, weil sie verloren haben in der Szene. Und
das tun sie aber doch auch meistens. Sie werden immer so als die großen Krieger dargestellt, aber trotzdem verlieren sie meistens.
Naja. Ja, jedenfalls tauchten die auf und hatten Masken auf ihren Gesichtern.
Helme,
ja, das waren Masken, das sah aus wie so Ledermasken vor dem Gesicht. Mhm. Ja. Und dann habe ich mich schon gefragt, was sind das bitte für Klingonen, die eine Maske tragen und ihr Kriegergesicht nicht zeigen? Denn von meinem Wissen, was ich von dem klingonischen Leben und der Lebensart weiß, ausgehend, wage ich zu behaupten, dass Klingonen zu stolz sind, um sich hinter einer Maske zu verstecken.
Ja, das haben sie aber auch in dieser besagten Folge der Retinauten ziemlich gut erklärt. Das geht einfach auf diesen Make-up-Wechsel zusammen. In der Originalserie waren die Klingonen, hatten die kein großartiges Make-up, einfach aus Budgetmangel und Next Generation kam dann diese berühmte wuchtige Stirn als Markenzeichen der Klingonen erst. Und das Ganze wird in der Folge immer ärger mit den Tribbles in Deep Space Nine thematisiert, wo sie zurückreisen in die Vergangenheit und dann dort auf die alten Klingonen treffen. Und Bashir Worf fragt, was denn passiert ist, warum die so anders aussehen, war es ein Virus oder was auch immer, was hat sie verändert? Und Worf dann nur antwortet, wir sprechen nicht darüber. Und die Produzenten das dann halt kommentiert haben mit so, ja Leute, es ist halt einfach, wir haben das Make-up gewechselt, es gibt keine Erklärung. Und deswegen war halt dieser Helm da, damit du halt da stehst so, oh, wie sehen die Klingonen aus so? Haben sie jetzt die tollen Stirnwulsten oder haben sie sie nicht? Und dann erst als der Oberklingone den Helm auszieht, dann siehst du so, ja, okay, natürlich haben wir wieder Klingonen mit dem entsprechenden Forehead.
Ja, also ich war halt enttäuscht, weil ich mag die Klingonen halt, auch wenn sie so eklig und so blutrünstig sind.
Ja, aber die spielten ja gar keine Rolle für die Story. Das war ja eigentlich nur wieder als Referenz, dass halt da Khan ausgerechnet nach Kronos und meine Referenz Nummer 11, dem Heimatplaneten der Klingonen, flüchtet und zwar nicht irgendwohin, sondern Referenz Nummer 12 in die Ketar-Provinz und das ist der Geburtsort von General Martok, der eine sehr wichtige Rolle in Deep Space Nine spielt und am Ende sogar zum Kanzler des Klingonischen Reiches wird. Und dann auch eine meiner allerliebsten Referenzen ist, wenn man Kronos aus der Ferne sieht, sieht man die Monde von Kronos, beziehungsweise man sieht einen Mond nicht, der nur als Staubwolke da ist. Und das ist Praxis, der in Star Trek 6 das unentdeckte Land explodiert. Und obwohl Star Trek 6 in der Zeitlinie ja nach jetzt... Into Darkness spielt, alternatives Universum, bla, ist einfach ein Zitat an.
Das ist sehr interessant, leider habe ich es nicht gesehen.
Ich auch nicht, ich habe es nachgelesen. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön.
Trotzdem.
Ja. Nächster Block. Die roten Uniformen werden zweimal aufs Korn genommen, sehr schön. Chekov wird, wie gesagt, nachdem Scotty kündigt, zum Chefingenieur befördert. Und Kirk sagt zu Chekov daraufhin, ziehen Sie sich die rote Uniform an und
Besorgen Sie sich ein rotes Hemd.
Oder so, genau. Und Chekhov wird kreidebleich. So. Und natürlich ist das so in der Story logisch zu erklären, weil er natürlich halt überfordert ist mit der Rolle als Chefingenieur. Aber natürlich ist es halt auch so rotes Hemd, Todesurteil, wenn man die alten Star Trek-Geschichten kennt. Und das Ganze wird dann gleich später nochmal aufs Korn genommen, nämlich wenn dann zwei Sicherheitsoffiziere mit auf die Außenmission nach Kronos sollen, in der Referenz Nummer 15 ist das, da sagt diesmal Kirk zu ihnen, sie sollen die roten Hemden oder die roten Uniformen ausziehen, denn sie werden noch gebraucht. Nach dem Motto, ihr seid nicht zum Tode verurteilt. Hm.
Ja.
Ich habe hier die Referenz Nummer 16 und die Nummer 17. Wenn wir dieser blutrünstige Admiral, der dann am Ende auch diesen Krieg mit den Klingonen lostreten will.
Mr. Marcus.
Genau, in dessen Büro befinden wir uns und der hat hinten kleine Modellschiffchen. Und das ist mir aufgefallen. Da ist nämlich unter anderem die Enterprise NX-01 aus der Serie Enterprise, der letzten gefloppten Serie, zu sehen. Aber es ist auch die Phoenix aus dem Film Star Trek First Contact, das erste warpfähige Schiff zu sehen. Ah. Sind da als kleine Modellschiffchen, stehen da in seinem Büro rum. Und dann... Referenz Nummer 18 ist auch eine meiner Lieblingsreferenzen. Khan sprengt eine Bibliothek und Kirk wundert sich, warum denn hier Bibliothek, komisches Ziel, und dann stellt sich heraus, dass es eine Geheimorganisation ist, nämlich die Sektion 31. Es wird nur ganz kurz am Rande erwähnt, aber jeder, der natürlich Deep Space Nine kennt, weiß, dass die Sektion 31 der Geheimdienst der Sternflotte ist, der halt so richtig Dreck am Stecken hat. Das wird nämlich in Deep Space Nine richtig schön, wie ich es finde, da dieses Bild von der guten Föderation gegen die bösen Klingonen und Romulaner aufgeweicht, indem halt dieser Geheimdienst eingeführt wird, der auch total fies ist, und der wird hier auch einmal referenziert.
Schön.
Nicht wahr?
Ja.
Wir haben noch mit der Referenznummer 19 ein weiteres Next Generation, Star Trek Next Generation Referenz. Das Daystorm Institut wird erwähnt. Das ist so eine Forschungseinrichtung, die in Next Generation mehrfach erwähnt wird. Zum Beispiel in der Folge Wem gehört Data? Wo es darum geht, ob Data eine Person ist, und weil da soll er halt zum Daystorm-Institut geschickt werden, um auseinandergenommen zu werden, um seine Technik zu erforschen. Ah doch, das ist diese Folge, wo Picard und Riker so einen Prozess führen müssen, wo Picard ist Datas Verteidiger und Riker ist der Staatsanwalt.
Ja, ich kann mich trotzdem nicht an Daystorm erinnern.
Ach so, ja, nee, aber das wird auch immer...
Auch nicht in dem Film jetzt.
Das wird auch immer wieder erwähnt. Ja, wo kommt es denn vor? Das ist mir aufgefallen. Ich glaube, die treffen sich im Daystorm-Institut. Ist da nicht ihre Kommandobesprechung da, die dann von Khan angegriffen wird? Nee, ich weiß es nicht mehr, aber das ist mir tatsächlich aufgefallen. Aber ich habe es jetzt vergessen, es tut mir leid.
Das macht nichts.
Das freut mich.
Kann sich jeder selber angucken. Ja.
Referenz Nummer 20. Ist die Krankenschwester Christine Chapel, die in The Original Series noch eine kleine Statistenrolle hat, aber immer wieder auftaucht. Das ist die Assistentin von Pille.
Aha.
Und die wird hier nur erwähnt, und zwar unterhält sich Kirk mit Frau Carol Marcus, und sie erzählt irgendwie davon, ob er sich noch an Christine Chapel erinnern könnte. Mit der hat er nämlich auch geschlafen, und die ist jetzt Krankenschwester geworden. So. Mhm. Und Kirk kann sich natürlich nicht erinnern. Kirk nennt in der Referenz 21 Scotty einmal einen Miracle Worker. Und das macht er in der Originalserie auch wiederholt. Immer
so, ja. Da muss er es ja machen.
Genau. Sehr schön ist auch, dass Pille... als er dann irgendwie so einen Torpedo entschärfen soll, Referenz 22 nebenbei, erzählt er davon,
dass also nach der, auf die Frage hin, ob er das denn schafft, antwortet er so, ja, er hätte sogar mal irgendwie einen Kaiserschnitt bei den Gorn durchgeführt und die kleinen Mistviecher beißen. Okay. Und es gibt so eine berühmte Kampfszene aus der Originalserie von Kirk gegen so, das ist so ein Reptilienwesen, die Gorn, mhm. und wo das Vieh halt auch irgendwie versucht, Kirk zu beißen. Das ist jetzt nochmal populär geworden, weil es da so ein, ich glaube, PlayStation oder irgend so ein Werbespot gibt, wo Kirk oder halt William Shatner vor der PlayStation sitzt und gegen so ein Gorn antritt und sie da quasi auf der PlayStation den Refight haben.
Oh.
Ich glaube, es ist PlayStation, weiß nicht. Ich werde den Werbespot in den Blog nicht schmeißen.
Ist die Xbox.
Xbox One.
Was?
Das habe ich doch erzählt. Die dritte Xbox ist jetzt gerade vorgestellt worden und sie heißt Xbox One. Richtig schön unlogisch. Referenz 23. Sie fliegen mit einem Schmugglerschiff runter auf Kronos, um quasi Tarnung zu wahren. Und das Schiff ist laut... Oh, wie heißt der denn, der Asiat?
Sulu.
Sulu, genau. Laut Sulu ist das Schiff aus The Mud Incident. Und das ist auch eine alte Folge der Originalserie, wo sie so einen durchgeknallten Schmuggler treffen und, glaube ich, auch festnehmen.
Aber in Wirklichkeit ist es der Millennium Falcon.
Ja, er hat verdammte Ähnlichkeit. Und das ist dann auch ein Zitat an Star Wars. Da gibt es nämlich die Szene, quasi wird sehr schön bildlich, auch richtig schönes filmisches Zitat. Sie fliegen mit dem Raumschiff durch eine schmale Spalte, wie es der Millennium Falcon auf dem Kometen im Asteroidenfeld tut, als er vor den Sternzerstörern fliegt. Also da hat es J.J. Abrams sich nicht lehmen lassen, auch das andere große Universum zu zitieren.
Job wahrscheinlich. Ja. Vielleicht bringt er dann in Star Wars auch ein Star Trek Zitat.
Das ist gut,
wäre pervers.
Na, wieso? Mein guter Freund, der im Internet als Dürümboy verkehrt, der hatte immer die Idee, man müsste eigentlich mal so eine Szene bringen, wo jemand so ein Jedi-Schwert zieht und noch bevor er es ganz ausgefahren hat, so ein Star-Trek-Charakter ihn abknallt mit einem Phaser.
Oh nein.
Das fände ich eine sehr schöne Referenz.
Okay.
Andersrum. Referenz Nummer 24. Natürlich hat Leonard Nimoy, der Original-Spock, auch hier wieder sein kleines Cameo, obwohl er schon nach Star Trek aus 2009 gesagt hat, jetzt aber wirklich das letzte Mal. Jetzt also nicht nochmal Spock, aber er ist natürlich doch wieder dabei. Ganz kurze kleine Szene, ist auch eigentlich total irrelevant für die Handlung, nur nochmal so quasi, damit es auch der letzte Zuschauer kapiert hat, so, oh, wichtig, Khan ist gefährlich und hat da irgendwas mit dem alten Spock am Laufen. So.
Also die Szene habe ich leider nicht gesehen.
Achso, da warst du auf Toilette.
Psst.
Entschuldigung, ja. Da war Paula sich die Nase pudern. Du hast gekokst. Also.
Sag mal, was erzählst du
jetzt denn? Jetzt sag mal dazu, Nase pudern.
Ja, aber das stimmt doch gar nicht.
Achso, nein, was machst du dann? Eis kaufen.
Dann war ich mal eben nicht da.
Achso. Warst gerade nicht am Platz.
Ja. Ganz richtig.
Indisponiert.
Ja.
Ja, war echt nicht wichtig. War nur so irgendwie, der junge Spock ruft den Alten an, so, hier, kennst du eigentlich einen Khan? Oh ja. Sag mal, ist der gefährlich? So, oh, ich darf dir nicht sagen, so, von wegen, du musst dein Schicksal selbst finden. Aber, oh mein Gott, ist der gefährlich und wir haben ihn nur durch Einsatz der letzten Kräfte oder so äußerste Anstrengungen. Ja. So, ja. Mhm. Mein Tod, bla, sagt er nicht, aber soll das bedeuten? Nur dadurch haben wir ihn besiegen können.
Was?
Ja.
Spock wird sterben? Im Kampf gegen Khan?
Ja, in Star Trek 2, der Zorn des Khan, stirbt Spock. Deswegen Star Trek 3 auch auf der Suche nach Mr. Spock heißt, wo Spock dann wiederbelebt wird. Nicht?
So. Genau.
Und dann komme ich zum Schluss, die Referenz Nummer 25 und auch meine absolute Lieblingsreferenz, weil sie es immer ist, sind natürlich die Tribble wieder da. Ich mag die. Ich meine, das ist einfach ein flauschiges, kleines, knuddeliges und gleichzeitig der Erzfeind des Klingonischen Imperiums.
Nein.
Doch. Wird in immer Ärger mit den Tribbles erklärt, dass sie haben sie durchs ganze Universum verfolgt, durch die ganze Galaxie verfolgt, um sie auszurotten, weil sie der Erzfeind sind.
Ja, aber wieso denn?
Ja, weil sie sich ja so wie blöde vermehren und immer alles übervölkern und leerfressen. Nein, aber der Tribble hatte quasi die Hauptrolle. Und das ist nochmal für richtig doof. So, also sie wollten natürlich nicht nochmal einen ganzen Film opfern, um dann diesmal Kirk wieder zu beleben, sondern Kirk stirbt so. Aber sie wissen dann zwar noch nicht, dass das Superblut von Khan ihn wiederbeleben kann, aber dann kommt so ein demonstrativer Schwenk auf den Tribble. Und das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn sich eine Requisite im Vordergrund der Kamera befindet, dann ist sie immer von Bedeutung.
Das war schon ziemlich deutlich.
Das war halt Holzhammer-Metaphorik. Ja. Das ist so wie diese Flagge bei Herr der Ringe, die dann, während sie nach Edoras einreiten, im Dreck landet. Nein, wir sind jetzt nicht bei Herr der Ringe, wir sind jetzt bei Star Trek. Und der Schwenk kommt halt so wirklich so eine schöne Kamerafahrt und bleibt genau so da stehen, dass der Tribble so vorne links im Bild liegt, auch noch so schön rechts. In dem 3... Oder rechts? Egal. Schön, auch 3D-Kino, hast du ihn halt noch so direkt vor der Fresse quasi.
Worum geht's da nochmal in der Szene?
Ja, sie hängen da und sind total verzweifelt. Kirk ist tot. Oh Gott, können wir ihn nicht retten? Nein, er ist schon zu spät. Und vorher hatte irgendwie halt einfach Pille diesem Tribble Blut injiziert von der Zorn des Khan. Und während sie da noch am Diskutieren sind, fängt dieser Tribble eben an zu zucken.
Genau, und der Typ hinter uns hat zu seinem Kumpel gesagt, Mensch, die könnten doch das Blut aus dem Tribble nehmen.
Hat er das gesagt?
Nein.
Ja, es ist alles, es ist hochgradig unlogisch, was dann folgt, weil sie haben ja zwar 72 andere eingefrorene Supermenschen an Bord, aber nein, die können sie nicht nehmen, sondern sie müssen natürlich den Khan finden.
Die müssten die erstmal auftauen. Aber das ist ja.
Geht's nicht mit tiefgefrorenem Blut.
Das ist ja auch nicht tiefgefroren, das ist was anderes. Mhm. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht erwähnt,
ist
warum Khan eigentlich so gefährlich ist.
Ist ja egal. Ich möchte erst noch mal kurz sagen: Tribbles sind so geil, dass ich das denen auch verzeihe, weil Tribbles sind. Also. Tribble.
Das ist dein Lieblingstier? Ein Tribble?
Ich mag die einfach. Ich finde die einfach echt lustig. Also einfach nur wegen dieser, weil die so unheimlich knuddelig sind.
Das heißt, unheimlich knuddelig ist total lieblos und unkreativ. Das sind
kleine Wollknäuel, die schnurren.
Eine Fellkugel.
Und die schnurren.
Die haben keinen Kopf, die haben keine Füße, die haben kein Schwänzchen, nix.
Das ist fast Augen. So ein Meerschweinchen.
Nee, nix. Meerschweinchen haben schon noch Extremitäten.
Das sind so Langhaar-Meerschweinchen.
Nee, die haben wenigstens noch einen Wirbel.
So whatever. Ich mag Tribble. Und ich mag es halt vor allem, dass sie die Erzfeinde des Klingonischen
sind. Ich finde, Tribbles sehen aus, als würden sie stinken.
Dann würdest du nicht mit ihnen schmusen wollen. Du wolltest noch was zu Khan sagen.
Aber die haben ja keine Körperöffnung. Wie sollen die dann stinken, ne?
Nee,
ja, Khan. Warum Khan so mordsgefährlich ist? Khan ist quasi Hitlers wahrgewordener Traum, ja?
Ja.
Ein obwohl er, ja gut, das, der ist halt nicht blond und auch nicht blauäugig, aber ansonsten ist er halt irgendwie genetisch perfektioniert, super stark, super schnell, mega Reflexe, sportlich für den Kampf. Also der, was hat er denn? Der
ist genetisch überlegen
irgendwie. Ja, der hat auch irgendwie so. Das ist der perfekte Krieger, der trifft irgendwie die richtigen Entscheidungen für einen Kampf und kann Knochen brechen und weiß alles und deswegen ist der auch so gefährlich und so hartnäckig und wahrscheinlich hat er alles, was man eben braucht zum Krieger sein und es fehlt dann entsprechend die Moral, ja? Skrupel, Ethik.
War auch eine Kritik, die ich gelesen habe.
Er hat ein fliehendes Kinn.
Ja, das ist ganz schlimm. Nein, im Originalfilm ist Khan Noonien Singh, der Name deutet es an, indische Abstammung, und jetzt im Remake quasi wird er gespielt von Benedict Cumberbatch, der quasi so weiß ist, dass man weißer gar nicht mehr sein kann.
Er ist so der ist urbritisch. Der ist schon fast durchsichtig, so blass ist der.
Ja. Der spielt halt auch den, sehr brillant übrigens, den Sherlock in der gleichnamigen Fernseh-Kurzserie, Miniserie von der BBC. 2 Staffeln jetzt erschienen, soll demnächst die 3. Staffel kommen.
Das ist schön. Ja, also, das fand ich so ein bisschen überraschend, weil wir hatten Sherlock ja gesehen und da spielt er eben diesen Hänfling, also gut, Sherlock Holmes mag ja groß sein, aber der ist ganz dünn und blass und schwach, und der Sherlock Holmes gelesen hat im Original, der weiß ja auch, dass der eigentlich auch immer krank ist, süchtig ist er auch noch. Und jetzt spielt er dann eben in der anderen Rolle, was so das Physische angeht, genau das Gegenteil. Ja. So einen riesengroßen, starken Muskelmann. Ja. Das hat mich so ein bisschen, das konnte ich ihm nicht so ganz abnehmen. Aber
oh, das spielt es aber. Also ich meine, das war auch so einhellige Kritik quasi, dass der schon schauspielerisch
die Einkommensleistung. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich habe nur jedes Mal, wenn man ihn irgendwo gesehen hat, im Vergleich zu einem anderen Zweibeiner, sah der halt dann natürlich immer sehr mächtig aus. Und in Sherlock Holmes sieht er halt sehr schmächtig aus. Und die ganze Zeit musste ich mir dann vorstellen, wie...
Das reimt sich, und was ich reimt. Das reimt, ist gut.
Ja, eben. Also was dieses Kamerateam da für Tricks angewendet haben muss, dass der halt so groß erscheint.
Ja, vielleicht war er halt auch einfach im Fitnessstudio.
Ja, aber das ist halt eher so ein Leptosoma-Körperbau auch bei ihm.
Das kriegst du ja trotzdem hin. Also wenn du halt einfach irgendwie... der hat halt irgendwie 10 Millionen oder so für den Film gekriegt, ich weiß nicht, aber er hat halt ein dickes Honorar gekriegt haben, dann kannst du halt auch mal irgendwie ein halbes Jahr jeden Tag ins Fitnessstudio
gehen. Ja, klar, von nichts kommt nichts, ja, aber...
Der Laden läuft.
Ich will mich auch gar nicht beschweren, ich fand das sehr beeindruckend.
Mhm. Na gut.
Ja, achso, eigentlich machen wir das ja, wollten wir das immer mehr am Anfang machen.
Was dann?
Jetzt haben wir es, glaube ich, vergessen gehabt. Die Punktevergabe.
Ah, ja. Nee, das hatten wir uns irgendwie nicht festgelegt, dass wir es am Anfang
machen. Ich meine, wir hatten das vielleicht jetzt zweimal haben wir es gemacht.
Ja, nee, wir haben es irgendwie zweimal am Anfang und jetzt beim letzten Mal haben wir es aber auch am Ende gemacht. Paula, ja genau. Wie viele Punkte würdest du dem Film geben? Auf einer Skala von 1 bis 100, wobei 100 der absolut geilste Film aller Zeiten ist und 0. Meine Güte, hätte ich nicht was Schöneres mit dem Film, mit der Zeit machen können, wie zum Beispiel stricken.
Man kann es durchaus ja verbinden.
Aber wäre die Zeit nicht schöner gewesen, wenn ich gestrickt hätte, ohne den Film zu sehen?
Das wäre sie nicht. Also für mich nicht. Obwohl ich dem Film nur 80 von 100 Punkten gebe.
Was heißt nur? Das sind 4/5.
Ja, natürlich. Ja, klar, der Film war ja auch, der war ja auch total. Also ich wollte jetzt. Ich wollte schon sagen.
Ja, ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
War ja ein Kracher, ja. Aber ich würde ihn auch gerne nochmal schauen. Also ich finde ihn schon sehr gut. Nur ist es genau andersrum. Andersrum als bei Breakfast Club, oder wie?
Wir haben diesmal keinen dialogischen Film, ja. Andersrum
heißt
als. Ja.
Heißt es andersrum als?
Andersrum als bei Breakfast
Club. Ja. Und zwar ist es halt, ist da halt einfach, das ist einfach nur Action in dem Film. Und es war so spannend und aufregend, dass, also mein armer Puls war die ganze Zeit höher als normal, glaube ich. Und es war dann teilweise auch ein bisschen anstrengend. Und mir fehlte dann, also nicht nur physisch ein bisschen mehr Ruhe, sondern auch, weil ich ja eben den Star Trek-Film gehen wollte. Und dann wollte ich mehr von diesem arroganten und lächerlichen Gerede über physikalische Zusammenhänge.
Techno-Bubble.
Ja, das hat mir gefehlt.
Ja, oh, das stimmt.
Aber ansonsten, klar, 80 Punkte, gut, ein sehr guter Film. Klar.
Ich gebe mir sogar nur 78 Punkte. denn er hat schöne Bilder. Ich mag auch die Lens Flares, also die ganzen Gegenaufnahmen, wenn sich dann das Licht in der Kameralinse spiegelt und bricht. Das gefällt mir durchaus, auch wenn er es natürlich übertreibt ein bisschen. Aber egal, das mag ich ja. Tolle Bilder. Er hat eine packende, mitreißende Spannung, die aber vor allem zum Ende hin einige sehr billige Taschenspielertricks hat, wie zum Beispiel die Geschichte mit dass sie dann halt unbedingt das Blut von Khan brauchen, damit es halt einfach nochmal zu so einem Showdown kommen kann. Oder auch, dass halt irgendwie sie am Anfang noch erwähnen, dass die Enterprise das beste und modernste Schiff der Flotte ist. Und dann kommt halt irgendwann im Zuge des Films so das Schiff des Gegners. Und es ist halt einfach mal doppelt so groß. Und das ist halt auch so klar, so der hat das im Geheimen gebaut, so, aber dann wäre es halt so irgendwie so ein bisschen besser. Aber es ist halt doppelt so groß. So, und das ist halt alles irgendwie, also wie gesagt, die Story, die Grundgeschichte fand ich spannend und mitreißend und ich habe mich auch durchweg gut amüsiert.
Wie findest du denn Captain Kirk?
Captain Föhnfrisur Kirk.
Föhnfrisurius
Kirk. Ja, ich find ihn trotzdem gut. Also ich mag ihn so. Halt, er spielt die Rolle des Haut draufs gut. So.
Ja.
In Anlehnung an den Alten.
Besser als William Shatner?
Ja, er hat halt noch nicht die Wampe, so von daher hat er einen klaren Vorteil und muss nicht da auch den Bauch einziehen. Und ich mochte, deswegen habe ich ja die Folge dem gewidmet, die ganzen Referenzen so, das sind alles positive Punkte, aber die Story ist dann halt auch, also ich lasse mich halt nicht gern verarschen, so, sondern man kann halt auch gute Geschichten erzählen, ohne dann so billige Tricks einzusetzen. Wie ich schon sagte, das Frauenbild ist armselig.
Ja.
Und
ist klassisch in einem Actionfilm.
Ja, aber halt nicht für Star Trek. Und
man, also es gibt halt ein paar Abzugspunkte,
aber 78 Punkte läuft ja auch immer noch.
Ja. Mit welcher Rolle konntest du dich denn an? Oder ja, wen mochtest du denn am liebsten?
Ja, Scotty natürlich. Scotty ist einfach geil. Der ist die
niedlich,
ganzen,
ne?
Der ist niedlich, aber der ist halt auch so ein... Oder halt Pille. Pille wird halt quasi nur zum Witzemacher degradiert, aber ich finde ihn trotzdem geil, weil halt einfach nur...
Das ist auch ein bisschen zu ernst.
Nee, ich finde...
Dafür, dass es der Witzemacher sein
soll. Der hat keine andere Rolle, als halt da Catchphrases zu bringen. So und aber das macht er echt gut. Ich mag das. Ich finde ihn so... Also ich würde mir vorstellen, sie könnten mal so ein, wie sie es ja jetzt bei X-Men machen, so X-Men Origins, dass sie halt quasi dann halt einen Charakter herausnehmen und über den dann einen Sonderfilm bringen, könnten sie mal einen Pille Origins machen, wo er dann die Hauptrolle spielt.
Ich finde den auch ein bisschen steif. So.
Nee, ich mag gerade diese Sprüche so, aber halt... Scotty kommt direkt auch. Also sie sind Kirk auf einer
Kirk
Ebene.
Spock ist es jedenfalls nicht und
Nein.
Spock auch nicht. Ja.
Ich finde Spock toll. Das ist so, da bin ich mit Sheldon Cooper ganz auf einer Ebene. Den haben sie unglaublich gut besetzt, so, weil
Ach,
das
den
ist
neuen,
halt so.
Ja,
yeah, die haben halt, es war quasi die schwierigste Besetzung von Hollywood seit 20 Jahren, so diese Rolle zu vergeben. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch Heroes gesehen und da spielt der Schauspieler ja Siler und dem psychopathischen Überbösen und jetzt als Spock, also ich spiele das gut, er ist Spock, er ist durch und durch Spock, er ist einfach extrem gut besetzt. Ja, finde ich toll.
Ja, ich finde ihn ein aber, bisschen zu weinerlich, aber das liegt vielleicht am Drehbuch.
Das kann gut sein. Aber Scotty ist natürlich the man, the miracle worker.
Ist es denn in der Originalserie auch so, dass Spock und Uhura ein Verhältnis haben?
Nee, da gibt es eine berühmte Szene, der erste Kirk und Uhura küssen sich einmal. Das ist der erste, berühmte erste Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann auf der Leinwand.
Das ist davon scheint nicht nur der erste, sondern auch der letzte, oder?
Obwohl es immer noch wirklich viel zu oft ist, dass halt in Filmen das nur irgendwie Ethnien sich untereinander fortpflanzen oder also so, weißt du, was ich meine? Es ist schon
Menschen der gleichen Hautfarbe.
Genau. Immer noch so. Dass es
obwohl gerade gerade bei Star Trek.
Bei Star Trek ist ja das mal kurz. Ja? Das ist ja. Star Trek hat immer diese wunderschöne. Die waren immer, also von der Art, Film zu machen, waren die immer unglaublich konservativ, so. Aber auf der anderen Seite hatten sie halt immer auch diesen Anspruch, diese, besonders moderne Ethik zu transportieren, was halt ja sie komplett durch alle Serien und Filme dann durchgetragen haben. Ja, das ist
da gibt's keine gesellschaftlichen Schranken mehr, ja. Also es gibt keinen Rassismus mehr. Theoretisch auch kein Sexismus und es jeder, also irgendwie arm und reich gibt es auch nicht, weil es gibt auch kein Geld mehr. Mhm. Alle leben im Wohlstand, zumindest die zur Föderation gehören. Mhm. Ja.
Schön wär's, ne? Ja. Ja, und aber also sie hatten halt auf der erzählischen Ebene waren sie immer sehr modern und dem gegenüber stand aber halt eine sehr konservative Art, Filme zu machen. Das Ganze, also bei Next Generation zum Beispiel, ist ja oft sehr auch wieder kammerspielartig, dass du halt einfach die Leute so hocken auf der Bühne, auf der Brücke und diskutieren da ethische Probleme durch, quasi. Mhm. So. Was natürlich auch dann immer wieder mit dem mangelnden Budget zu tun hat. Aber das war immer so ein schöner Widerspruch, der, glaube ich, auch Star Trek sehr reizvoll für mich gemacht hat.
Der Widerspruch wäre ja jetzt?
Den ich eben gerade gesagt habe, dass es halt filmisch sehr konservativ war, aber erzählerisch sehr fortschrittlich so. Und das ist halt irgendwie. Das war so eine Reibung, die ich ganz spannend fand.
Ja, ich mag das Techno-Bubble. Ja, natürlich. Und die Klingonen. Ja, gut. Möchtest du da noch irgendwie weiter interpretieren oder noch irgendwas loswerden zum Film?
Nö, wir sind durch.
Ja, Kermit hatte sich inzwischen auch verabschiedet.
Ich habe ihn umgebracht.
Er konnte einfach nichts sagen, weil er den Film ja nicht gesehen hat. Und natürlich hat er auch deine Ablehnung gespürt. Kann schon ein Grund sein. Ja. Ja.
Und mit was? Mit Recht.
Ach, arme Frosch.
Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr zugehört
habt. Dass ihr trotzdem zugehört habt.
Ja, und ich verspreche euch, nächstes Mal ist Kermit nicht dabei.
Sondern?
wieder ein ganz toller Film. Wir haben schon 3 auf der Liste. Paula hat sich einen gewünscht. Geil. Ich habe mir jetzt schon gleich 2 gewünscht. Und ich sag euch, es bleibt spannend. Wir werden die 80er Jahre nochmal konsultieren, die 50er Jahre und auch, oh Mann, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube die Nullerjahre des neuen Jahrtausends. Und wie gesagt, es bleibt spannend. Ich danke euch fürs Zuhören.
Und ich auch. Tschüss. Auf Wiederhören. Honey, baby, won't you curl near? Let sweet mama whisper in your ear. While about that thing, it makes me laugh and sing. Give it to me, Papa. I'm wild about that thing. Do it easy, honey. Don't get rough. From you, Papa, I can't get enough. I'm wild about that thing. Sweet joy it always brings. Everybody knows it. I'm wild about that thing. Please don't hold it, baby, when I cry. Give me every bit of it, else I'll die. I'm wild about that thing. Yada jing, jing, jing. All the time I'm crying. I'm wild about that thing. What's the matter, Papa? Please don't stall. Don't you know I love it and I want it all? I'm wild about that thing. Just give my bell a ring. You can press my button. I'm wild about that thing. If you want to satisfy my soul, come on and rock me with a study roll. I'm wild about that thing. Yeah, I like your ting-a-ling. Kiss me like you mean it. I'm wild about that thing. Come on, turn the lights down low. When you say you're ready, just say let's go.
linger in your arms all night. I'm wild about that thing. My passion's got to fling. Come on, hear me cry.